Teddy in Berlin erlebt hat, ist schon vorüber, als er sie in Paris besucht. Noch immer aber ist sie sein Ideal und er ist eifersüchtig auf all jene, die Teddy umschwärmen. Die Stadt Paris spielt bei allen Unternehmungen der kleinen Gruppe eine Hauptrolle. Jeder Moment des verbleibenden Tages vor Raimunds Abreise muss ausgekostet werden.
Pass auf, sagte ich. Wir werden jetzt disponieren. Ich sah nach Fräulein Goos Uhr. Sie war stehen geblieben. Wie spät ist es? Es war 11:45. Ich schüttelte Fräulein Goos Uhr, stellte sie, legte einen Finger an die Nase und sprach, pass auf. 11:45. Packen 12, Mittagessen 1. Wie weiter? Ja, sagte sie. Also, was hast du alles noch nicht gesehen? Auf den Eiffelturm musst du noch unbedingt. So kann ich dich doch nicht zurückfahren lassen, da würdest du mir ja zu viel Schande machen. Und dir muss ich unbedingt noch die Kreuzigung von Greco zeigen und die Cimabues, sagte ich. Schande genug, lebt fast ein Jahr in Paris und muss sich Greco und Cimabue von einem Hergelaufenen zeigen lassen. Ach, sagte Teddy. Du bist hergelaufen? Wie lange hast du denn gebraucht? Dies ist ein Wortwitz, sagte ich, welches die niedrigste Klasse von Witze ist. Ich war sehr glücklich. Pass auf, sagte Teddy. Ich muss dir auch noch die Venus von Milo zeigen. Auch Schande genug, rennt jeden Tag in den Louvre und findet die Venus von Milo nicht. Gut, sagte ich. Das wäre Louvre und Eiffelturm. Muss ich das Pantheon von Ihnen sehen? Das Grab Napoleons? Müsste ich nicht eigentlich mal auf Montmartre gewesen sein? Wie ist es mit Sacré-Cœur? Wie ist es mit den Cafés auf Montparnasse? Ja, sagte sie. Im Dom oder in der Rotonde könnten wir Kaffee trinken. Die anderen Sachen? Ja, wie denkst du dir es denn mit der Zeit? Plötzlich schrumpfte der Tag gewaltig zusammen. Bis jetzt war immer noch Morgen. Ich hatte den ganzen Tag vor mir und jetzt, seit auf einmal feststand, dass wir versöhnt waren, war der Tag sogar unendlich gewesen und was konnte er nicht noch alles bringen? Aber nun wurde er mit einem Schlage sehr klein und eng. Eiffelturm und Louvre sind beides Dinge, für die wir Tageslicht brauchen, sagte Teddy. Der Louvre wird außerdem um 4 zugemacht. Sagen wir, Louvre 3:30. Das reicht nicht, sagte ich. Schließlich soll man ja die Bilder auch ansehen. Sagen wir 3. Gut, sagte Teddy. Louvre 3. Eiffelturm 4:30. Zu viel, sagte ich. Rauf- und runterfahren dauert doch nicht 1,5 Stunden. Aber hinfahren, sagte Teddy. Gut, sagte ich, meinetwegen. Eiffelturm 4:30, Rotonde 6. Um 6 muss ich aber wieder hier sein, sagte Teddy. Der Alte wartet nicht. Rotonde 5:30, sagte ich. Da bleibt allerdings kaum Zeit zum Sitzen. Wollen wir Eiffelturm lassen? Nein, sagte Teddy. Das könnte ich doch nicht verantworten. Kommt aus Paris zurück und ist nicht auf dem Eiffelturm gewesen. Nein, die Schande wäre zu groß. Gut, sagte ich. Dann müssen wir eben zusehen. Es ist jetzt 11 Uhr. Ich werde jetzt packen gehen. Kommst du herunter, wenn du fertig bist? Ich muss wohl, sagte Teddy. Also, sagte ich. A tout à l'heure. A tout à l'heure, sagte Teddy. Hallo, ist Post für mich da? Ich erschrak. Ich hatte gar nicht mehr an die Stäbchen gedacht. Post nicht, sagte ich. Aber das musst du schon selbst holen, ich kann's auch nicht verraten. Nein, das wäre irgendwie falsch, wenn ich mich da hineinmengte. Du machst mich neugierig, sagte Teddy. Umso besser, sagte ich. Umso schneller wirst du dich fertig machen. A tout à l'heure. A tout à l'heure, sagte Teddy. Hallo, sagte ich. Ich muss auch noch Go ihre Uhr zurückgeben. Ach, sagte Teddy, ich weiß gar nicht, ob das gehen wird. Ich glaube, Go hat heute eine Einladung. Ich war mit Fräulein Go noch unversöhnt. Bis nach 10, sagte ich. Es würde nichts helfen, wenn es um bis nach 9 wäre, sagte Teddy, denn Go wird um 10 nicht gerade an der Gare du Nord sein. Ich freute mich immer sehr, wenn Teddy so sprach wie ich. Ja, sagte ich. Dann muss ich ja ihre Uhr als Andenken behalten. Ja, sagte Teddy. Oder vielleicht müsstest du einen anderen Weg der Rückgabe ausfindig machen. Du hast ja jetzt Zeit, darüber nachzudenken. Hoffentlich nicht zu lange Zeit, sagte ich. A tout à l'heure. A tout à l'heure, sagte Teddy. Ich tapste. In meinem Zimmer herrschte Unordnung. Ich stellte den Koffer aufs Bett und sperrte ihn auf. Dann sperrte ich auch den Schrank auf. Auch im Schrank herrschte Unordnung. Ich hatte plötzlich nicht die geringste Lust zu packen. Ich nahm eine Zigarette, steckte sie an und ging hin und her. Ich hatte sofort wieder das Gefühl der Erwartung und der nervösen Vorfreude auf Teddy. Jedes Zusammensein mit ihr war ein Tropfen auf den heißen Stein. Hoffentlich kommt sie noch vor Franz, dachte ich, damit ich sie noch wieder ein paar Minuten allein habe. Hoffentlich vergeht die Zeit schnell, bis sie kommt. Mir fiel ein, wie oft ich in diesen 14 Tagen gewünscht hatte, die Zeit möge schnell vergehen, jeden Tag ein paar Mal, ein paar Stunden lang. Ich rauchte hastig. Eigentlich hatte ich die meisten Stunden hier so verbracht, wartend und wünschend, dass sie schnell vergingen. Trotzdem hatte ich nicht die geringste Lust zu packen und abzubrechen. Ich setzte mich in meinen großen, roten Sessel. Ich stand wieder auf und ging ans Fenster und sah Notre Dame. Ich nahm den Rauch tief in die Lunge. Gitane Rouge sind ein ungeheuer scharfes Zeug. Und ich hatte hier so furchtbar viel davon geraucht und war ganz schwindlig im Kopf. Ich begann plötzlich mit großen Schritten im Zimmer herumzumarschieren und wild zu pfeifen. Und zwar pfiff ich das Wolga-Schifferlied. Es klopfte. Teddy, dachte ich, und rief, bitteschön? Es war aber Franz. Ach, sagte ich, Tag, wie geht's? Na danke, sagte er. Was Wolga-schiffern Sie denn so wütig? Man hört's ja durchs ganze Haus. Ach, sagte ich, das ist weiter nichts, ich pfeife Abschied. Zigarette? Er nahm. Und hier sind Ihre Hosen, sagte er und legte sie behutsam auf das Bett. Hoffentlich haben Sie nicht gelitten. Meine sind jetzt gewiss schon bei den Antillen. Ja, sagte ich. Schrecklich. Nehmen Sie ein bisschen Obst? Ich hatte noch Obst von gestern Abend. Er dankte. Kein Appetit, sagte er, und er sank in meinen großen roten Sessel, und mir fiel auf, dass er nun doch ungewöhnlich angegriffen aussah. Seine Farbe war die schlechteste, seine Augen waren verkleinert. Der ganze Mann, wie er da saß, hatte etwas Häufchenhaftes. Er schwieg auch lange, was nicht seine Art war. »Haben Sie inzwischen geschlafen?«, sagte ich. »Haben Sie eigentlich noch Fieber? Wie würden Sie darüber denken, sich nachmittags ins Bett zu legen?« »Ach«, sagte er, »ins Bett legen? So wird man ja noch melancholischer, wird vielleicht ein bisschen arbeiten.« »Jedenfalls haben Sie nur keine Angst, ich werde Sie nicht genieren an Ihrem letzten Tag.« Er lächelte auf seine Art, boshaft und ganz nett. Aber heute sah auch das Lächeln etwas mühsam und altmännerhaft aus. »Aber Sie genieren mich doch nicht«, sagte ich. Im Übrigen hatte er natürlich recht. Er sagte nichts, auch mir fiel nichts ein. Für mich machte ich in aller Eile eine kleine Liste. Andrews war fort, Go hatte eine Einladung, Franz wollte nicht genieren. Blieb Horwitz, Samoria, der Bayer. Aber was hatte es für Zweck, Listen zu machen? Wer konnte nicht alles auftauchen? Wenn nicht anders, musste man sein Kreuz auf sich nehmen. Ich rauchte. Franz rauchte nicht einmal richtig, die Zigarette glimmte zwischen seinen Fingerspitzen, die Asche fiel herunter. Er sah trübe darüber hin. Es klopfte. »Bitte schön«, rief ich. Jetzt war es wirklich Teddy. »Na«, sagte sie, »du Faulpelz, du packst ja nicht.« »Ach«, sagte ich, »ich habe ja so gar keine Lust zu packen.« Inzwischen bemerkte sie Franz. »Franz«, sagte sie, »was machst du für Geschichten? Wie siehst du denn um Gottes Willen aus?« »Wie soll ich schon aussehen«, sagte Franz. Er stand nicht auf und reichte Teddy eine müde Hand. »Fehlte nicht viel und du könntest mich jetzt im Leichenschauhaus besuchen.« »Na«, sagte ich, »im Leichenschauhaus nun gleich.« »Doch, doch«, sagte Franz, »da bringt man doch die Lustmörder hin. Ich meine die passiven Lustmörder. Na, Sie verstehen schon. Aber du würdest mich ja nicht einmal da besuchen.« Er hob die Zigarette zum Mund, kniff die Augen zusammen, zog und hüstelte. Nein, sagte Teddy, wahrscheinlich nicht. Ins Leichenschauhaus gehe ich nicht so leicht. Ich sag's ja, sagte Franz. Da sehen Sie. Na, hoffentlich gibt's nächstens einen Krieg. Ach so, sagte ich, Flammenwerfer. Ja, sagte er. Ich kannte ja die ganze Arie, aber auf mich kam es jetzt nicht an. Jetzt war Teddy anwesend. Ich hab ja eine schöne Wut, sagte er. Ich möchte ja mit Maschinengewehren schießen. Oder Herr Pretzel schlägt mir immer vor Flammenwerfer. Weißt du nicht auch etwas? Sag mal, sagte Teddy, du hast Fieber, Franz, nicht wahr? Weiß nicht, sagte er. Aber eine hübsche Wut hab ich. Würdest du vielleicht keine Wut haben, wenn du angesenkt zur Nachtzeit in einem Brunnen sitzt und deine Hosen schwimmen nach Amerika? Doch, sagte Teddy. Sag mal, waren es wirklich die Blauen? Was machst du nun bloß? Ja, sagte Franz. Ach, du weißt schon alles. Dies sagte er mit deutlicher Enttäuschung. Sie spiegelten noch nicht einmal. Ich fing an zu packen. Langsam, mit Unlust, kramte ich meine Anzüge und meine schmutzige Wäsche aus dem Schrank. Ich stapelte alles auf das Bett. Es war ein furchterregender Haufen. Und dann fing ich an, es in den Koffer zu stopfen. Inzwischen entzündete sich Franz hüstelnd eine neue Zigarette und erzählte weiter. Das Lied, das die Polizisten gesungen hatten, hatte jetzt schon 24 Strophen, so dass ich nachträglich auch gegen die 12 misstrauisch wurde, die es heute früh gehabt hatte. Übrigens empfand ich Bewunderung, Wut und Neid für Franz. Da saß er nun wie ein Stück zerknülltes Papier und machte aus seiner Zerknülltheit noch eine fabelhafte Rolle, mit der er mich vollkommen an die Wand spielte. Er hockte hängeschultrig da, ließ die Zigarette in der Hand verglimmen und die Asche zu Boden fallen und redete unzusammenhängend mit seiner reizenden süddeutschen Zunge von Flammenwerfern, dem Atlantischen Ozean, dem kühlen Brunnen, seinen versenkten Haaren, der Bildung der Polizisten, der hübschen Wut in seinem Bauch, Teddys Gefühllosigkeit, der Wohlerhaltenheit seiner geraubten Hosen. Und bei all dem durfte er sicher sein, bewundernswert schön und bemitleidenswert krank zu sein. Gelegentlich warf er mir sozusagen einen Brocken zu und sagte, es gebe ja Gott sei Dank noch gute Menschen, die überzählige Hosen zu verpumpen hätten. Teddy hörte ihm zu, gegen das Tischchen gelehnt, sie lächelte, hatte lebhafte Augen, widersprach sanft seinen kriegerischen Plänen und war für ihn da. »Aber dir wär's freilich völlig egal«, sagte er. »Du würdest ja nicht einmal ins Leichenschauhaus kommen.« »Gewiss nicht«, sagte Teddy. »Mein Leichnam wird sich freilich auch gar nicht mehr wundern«, sagte er. »Bin's ja jetzt schon gewöhnt. Ich weiß schon fast gar nicht mehr, wie du ausschaust. Übrigens nicht gut.« »Geht noch«, sagte ich. »Gestern sah sie noch schlechter aus.« Seltsamerweise fand ich aus meiner Wut auf Franz keinen anderen Ausweg, als mich mit ihm gegen Teddy zu verbünden. »Schlimm genug sieht sie auch heute noch drein«, sagte Franz. »Aber das ausschweifende Leben, da zeigt sich's.« »Siehst du«, sagte ich, »da hörst du's auch mal von einer Autorität.« »Du hast überhaupt zu packen«, sagte Teddy, »und du brauchst bloß mal in den Spiegel zu sehen, dann siehst du, wie sich das ausschweifende Leben zeigt.« »Schöne Ausschweifung. In einem kühlen Brunnen zu übernachten«, sagte Franz. »Da werde ich lange Film statieren müssen, bis ich mir wieder so ein paar Hosen kaufen kann.« »Ach«, sagte Teddy, »Franz, der Alte, war heute früh bei mir. Er kommt um 6 und bringt mir was zum Übersetzen. Er hat auch nach dir gefragt. Komm doch auch um 6. Vielleicht hat er auch für dich was.« »Wie?«, sagte Franz, ohne an seiner apathischen Haltung etwas zu ändern. »Um 6? Na, wollen sehen. Wäre schon nicht das Dümmste.« Er sagte nicht einmal Danke. »Aber verschlaf es nicht wieder«, sagte Teddy. Ich dachte, so. Also um 6 kommt Franz. Das ist nun der letzte Abend und der Abschied. Na gut. Ich tat mir unendlich leid. Was half mir denn alles, wenn so ein Franz Frischauer ankam und mich mit seiner Schönheit, seiner Krankheit, seinem Geldmangel, seiner reizenden süddeutschen Zunge einfach an die Wand spielte. Lauter Dingen, mit denen ich von vornherein überhaupt nicht konkurrieren konnte. Und dabei machte er hier noch nichts als seine alten Witze, die ich schon von heute früh auswendig konnte. Und das war der Mensch, dem ich die größten Konfidenzen über Teddy gemacht hatte. Und meine Hosen hatte ich ihm gepumpt, und jetzt gab er sich hier ein Ansehen damit, dass er meine Zigaretten in seiner Hand verglimmen ließ. Und heute früh hatten wir auch gemeinsam über Teddy geschimpft. Ich konnte mir nicht helfen, ich tat mir furchtbar leid. Ich war der arme, ehrliche, gute, treuherzige Liebhaber, und er, der große, glänzende, eitle, leichtsinnige Abenteurer, und er brauchte bloß zu kommen und wischte mich mit dem Ärmel weg. Ich stopfte ingrimmig meine schmutzige Wäsche in meinen Koffer. Mein einziger Trost war, dass ich ihn bald zum Mittagessen einladen würde. Inzwischen klopfte es, und ich rief überrascht: »Bitteschön?« Und eintrat Horwitz. »Ach«, sagte ich. »Guten Tag, Herr Horwitz, wie geht's?« »Guten Tag«, sagte er etwas eilig, »danke«, und strebte zu Teddy, die ihm entgegenging und der er herzlich und ziemlich lange die Hand schüttelte. »Guten Tag«, sagte Teddy, und sie sagte noch seinen Vornamen dazu, und ich sah gleich, dass sie inzwischen unten gewesen war und die Stäbchen gesehen hatte. Sie sagte nichts davon, aber ich sah es an ihrem Blick und an der Art, wie sie Horwitz entgegenging und ihn begrüßte. Ich hätte eigentlich gleich wieder neidisch sein müssen, aber ich dachte auch daran, dass ich heute früh Horwitz wegen ein wenig in mich gegangen war, und außerdem freute es mich, dass Franz jetzt für den Augenblick abgesetzt schien. Er blieb weiter leidend in seinem Sessel sitzen, er litt noch hochmütiger als bis jetzt und überließ Horwitz eine müde Hand. Zwischen Horwitz und Franz war Feindschaft. »Ich hatte oben bei dir angeklopft«, sagte Horwitz. »Ich wollte nur fragen, ob du schon Mittag gegessen hast.« »Nein«, sagte Teddy. »Es hat auch, finde ich, noch Zeit.« »Natürlich«, sagte Horwitz. »Solange du willst. Ich wollte dich nur bitten, dass wir dann vielleicht zusammengehen könnten.« »Ja«, sagte Teddy. »Raimund muss um 12 hier ausziehen. Wenn du noch wartest, bis er mit dem Packen fertig ist, können wir dann ja alle zusammen Mittagessen gehen.« »Natürlich«, sagte der arme Horwitz. Niemand ertrug Schicksalsschläge so höflich und anständig wie er. Ich wurde gleich übermütig und fing an, mit meiner Ungeschicklichkeit zu kokettieren. »Ich glaube«, sagte ich mit kläglicher Stimme, »ich werde leider nie fertig. Ich kriege den Koffer nicht zu. Die Sachen müssen hier alle gewaschen sein. Auf der Herreise gingen sie noch alle in den Koffer und jetzt nicht mehr.« »Sie müssen sich drauf hinaufsetzen«, sagte Franz. »Dann geht's immer noch zu.« »Meinen Sie«, sagte ich kläglich. Es waren immer noch Sachen übrig, die hineingestopft werden mussten, und diese Sachen taten mir richtig leid. In meinem Koffer ging es zu wie in einem Konzentrationslager oder in einem Flüchtlingszug. Rasierzeug, Zahnbürste, Bücher, Briefpapier, Schuhe, alles wurde in die schmutzige Wäsche gedrückt und ekelte sich und stieß sich und schrie sich an. Das waren die guten, treuen Sachen, die mir hier gedient hatten und die mir später teuer sein würden, weil sie dabei gewesen waren. »Ist es eigentlich schon 12?« fragte ich. 5 vor«, sagte Horwitz. »Aber lassen Sie sich doch ja Zeit.« »Nehmen Sie nicht eine Zigarette«, sagte ich. »Dankeschön«, sagte Horwitz, »nachher gern.« Aber vor dem Mittagessen rauchte er nicht. Das war nun wieder der brave Horwitz. Ich weiß nicht, wie es kam, ich wurde Horwitz gegenüber das Gefühl einer gewissen Überlegenheit ebenso wenig los wie Franz gegenüber das umgekehrte Gefühl. Dabei war gegen Horwitz nicht das Geringste einzuwenden. Er war weder dumm, noch ungebildet, noch ungewandt, noch sah er schlecht aus. Er hatte so einen Vornamen mit einem E darin. Gerhard oder Werner oder Erich oder Erwin oder Ernst. Übrigens klingen diese Vornamen mit einem E darin alle ein bisschen wie Ernst. Und so war Horwitz auch. Er war, was man mittelgroß nennt. Hielt sich gerade, hatte ein gut geschnittenes Gesicht, glattes Haar und zuverlässige Augen, die, wenn er mit Teddy sprach, einen Ausdruck von unwandelbarer Herzlichkeit annahmen. Wenn ich Horwitz mit Teddy zusammensah, fiel mir unweigerlich immer das Wort Jugendliebe ein, und ich meinte, das wehmütig zufriedene Lächeln zu sehen, mit dem sich der Legationsrat oder der Oberstudiendirektor Horwitz an Paris erinnerte und an die kleine Bohème-Studentin, in die er vor 20 Jahren so herzlich verliebt gewesen war. Horwitz war immer korrekt, anständig und freundlich und sprach nach deutscher Art ein wenig zu energisch und übrigens mit einem ganz leichten Anflug von Sächsisch. Seine finanziellen Verhältnisse waren bescheiden, aber geordnet. Von zu Hause wurde er gut gehalten, seine Anzüge und Krawatten waren tadellos und geschmackvoll. Einiges hatte ich mit Horwitz gemeinsam. Wir flehten beide Teddy an, sich nicht die Lippen zu malen, und wir machten uns beide hilflose Sorgen um ihr Leben. Am Tag nach dem Sorbonne-Ball hatte Teddy bis 4 Uhr nachmittags geschlafen. Dann einen Aperitif und einige Pommes frites genossen und dann nichts mehr. Abends schleppten wir sie ins Automatenrestaurant auf dem Boulmich und fingen an, wie die Aasgeier auf ihr herumzuhacken, dass sie nun etwas essen sollte. Es gab dafür billiges Geld viele nette kleine Sachen. Salate, Sardinen, Käse, roten Kaviar, vergebens. »Wirklich nicht«, sagte Teddy. »Unmöglich, bitte, bitte nicht quälen. Mir wird ganz schlecht, wenn ich nur an Essen denke, also es geht doch nicht nein.« »Dann müssen wir zur Zwangsernährung schreiten«, sagte ich und zog irgendetwas. Horwitz unterdessen machte seine bittendsten Augen und mit Missbilligung sah ich zu, wie er Teddy sogar bei den Händen fasste. Teddy sah übrigens so aus, dass wir Angst hatten, sie könnte uns jeden Augenblick umfallen. Und vielleicht war ihr Widerwille gegen das Essen nicht einmal geheuchelt. Wir erreichten aber nichts weiter, als dass sie ernstlich böse zu werden drohte, und schließlich zogen wir unverrichteter Dinge selbdritt ab, nachdem wir unser Gezogenes selber gegessen hatten. »Es ist hysterisch von dir«, sagte ich, »wie du dich zierst.« »Aber ich ziehe mich doch nicht«, sagte sie, »ich kann doch wirklich nicht.« »Umso schlimmer«, sagte ich. »Sehen Sie sich diese junge Dame an, Herr Horwitz. Ist sie nicht wie ein getünchtes Grab? Äußerlich, ja, da ist sie hübsch und fein, aber inwendig, da ist ihr ganzer Körper schon korrumpiert und verwest und wie eine stinkende Kloake.« »Nun, nun«, sagte Horwitz, »das wollen wir denn doch nicht sagen.« So war Horwitz. Übrigens hätte man Teddy am Morgen dieses Tages sehen sollen, als der Sorbonne-Ball zu Ende ging. Sie hatte ganz helle Augen und sie hatte Sekt getrunken. Und sie tanzte wie eine Flamme. Horwitz und ich nahmen sie einander immer aus den Armen. Und noch während die Lichter ausgemacht wurden und die Sergeant de Ville schon den Saal räumten, tanzten wir. »Ich könnte bis Montag früh so tanzen«, sagte Teddy. Fräulein Go saß schon im Mantel draußen und fror und wartete lange auf uns. »Wo werden wir denn Mittag essen?«, fragte ich. »Ich weiß nicht«, sagte Horwitz. »Haben Sie schon etwas Bestimmtes vor? Vielleicht im Viennois?« »Im China«, sagte Teddy, »bitte.« »Im China«, sagte Horwitz. »Ich weiß nicht recht, ob ich mich dahin trauen kann.« »Ja«, sagte Teddy, und sie hatte einen reizenden Blick für ihn. »Du Dieb! Aber das musst du nun auf dich nehmen.« »Wieso?«, fragte Franz. »Pflegen Sie im China-Restaurant Diebstahl zu begehen?« Er bekam keine Antwort. Teddy sah Horwitz lächelnd und fragend an, wie »Soll ich sagen?« Und Horwitz lächelte zurück und kniff die Augen zusammen und schüttelte bittend und verschwörerhaft mit dem Kopf. »Ich bin nicht neugierig«, sagte Franz und lächelte beleidigt. »Meinetwegen dürfen Sie stehlen, was Sie wollen, wenn Sie nur nicht meine Hosen stehlen.« Nun war es Horwitz, der uneingeweiht und fragend blickte. Aber Franz sagte nichts weiter und Teddy machte einen humoristischen Mund und schwieg fein. Ich meinerseits arbeitete an meinem Koffer, der sich nicht zuklappen lassen wollte. »Gut«, sagte Horwitz, »ich gehe auch ins China.« »Ich muss Sie überhaupt noch sprechen, Herr Horwitz«, sagte ich. »Heute früh habe ich leider verschlafen. Sie haben doch nachher noch eine Minute Zeit?« »Aber natürlich«, sagte er. »Darf ich Ihnen bei dem Koffer helfen? Sie müssen wohl hier ein bisschen nachdrücken.« Mit Horwitz' Hilfe ging der Koffer endlich zu. »So«, sagte ich. »Nun bin ich neugierig, was ich vergessen habe.« Teddy stand auf. »Ja«, sagte sie. »Dann kann es wohl losgehen. Es ist nämlich 12. Du musst raus, Raimund.« »Langsam«, sagte ich. »Erst müssen wir noch Henkers Mahlzeit halten.« Ich hatte noch ein paar Birnen und Bananen und Apfelsinen da von gestern Abend. Und ich suchte sie zusammen und legte sie in einem Haufen auf die Mitte des großen französischen Ehebetts. »Bitteschön«, sagte ich. »Ausverkauf wegen Aufgabe des Geschäfts. Die Herrschaften sind eingeladen.« Das Bett bot für 4 Leute gut zum Sitzen Platz. Ich setzte mich auf die eine Ecke. Horwitz nahm auf einer anderen Platz und sagte, »Ach, das sind die köstlichen Birnen von gestern Abend.« Auch Franz erhob sich, etwas mühselig. Er musterte den Obsthaufen von oben und sagte, »Nun, wollen mal schauen, was haben Sie denn da?« Nur Teddy sträubte sich. »Nun komm schon auch«, sagte ich. »Ach«, sagte sie, »dann kann ich aber nichts zum Mittag essen.« »Schweig«, schrie ich, »schweig, komm, iss!« Sie sah mich mit einem ihrer ulkigen Blicke an, kam und nahm neben mir Platz. Sie hatte ein graues Pulloverchen an und einen kleinen, engen Rock zum Zuknöpfen, und sie hatte übrigens sehr hübsche Beine. Das war nun alles für mich. Horwitz bekam dafür ihr Gesicht zugewendet und ihr Lächeln. »Aber die Apfelsinen musst du zurechtmachen, Franz«, sagte sie. »Du kannst das so schön.« So war keiner benachteiligt, und wir saßen alle in leidlichem Frieden und aßen unsere Birnen, Bananen und Apfelsinen. Franz konnte Apfelsinen wirklich sehr schön zurechtmachen. Er verstand eine gewisse Kunst, die Schalen in 2 heilen Hälften von der Frucht zu lösen. Und ich erinnerte mich an einen Abend, wo Teddy, Franz und ich hier in dieser selben Stube ein kleines Gelage veranstaltet und den Wein aus solchen halben Apfelsinenschalen getrunken hatten, denn Gläser hatten wir nicht. Das war ein merkwürdiger Abend gewesen. Und überhaupt, was war in diesen 14 Tagen nicht alles Merkwürdiges in diesem kleinen Zimmer geschehen, das ich nun verließ? Na, um das Zimmer war mir nicht bange. Es hatte sich ja schon vorher manches Lustige, Traurige und Merkwürdige gesehen und würde es weitersehen. Mich aber sah es nun nicht mehr. Ich musste fort nach dem kalten Berlin. Ich würde Urteile verfassen, Klavier spielen und auf Briefe warten. Und hier in meinem Zimmer wohnte ein anderer, füllte die Luft mit Rauch, schlief, ärgerte sich, freute sich und sah aus dem Fenster die Seine und die Brücke und den weiten Platz dahinter, und groß und tausendfältig schimmernd bei Tag und bei Nacht, Notre-Dame. Wir waren fertig mit unserer Mahlzeit und standen auf. »So«, sagte ich, »die Überreste schmeißen wir hier einfach auf den Fußboden. Das kann Henri nachher in Ordnung bringen.« Wir zogen unsere Mäntel an und ich nahm meinen Koffer und dann machte ich die Tür auf und blieb davor stehen. »Bitteschön«, sagte ich, »noch bin ich hier zu Hause.« Die anderen gingen vor und ich ging als letzter hinaus und sah mich um. Das Zimmer sah jetzt ganz leer aus. Und ich machte die Tür hinter mir zu und zog den Schlüssel ab. Das war der erste Abschied, den ich an diesem Tage nahm. Es war 12 Uhr mittags und 10 Stunden lagen noch vor mir, bis mein Zug ging.
Sebastian Blomberg las die 4. von 10 Folgen aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter. Thank you.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Politiker von Union und SPD haben sich auf neue Regeln zum Wehrdienst geeinigt. Demnach bekommen ab Januar alle 18-jährigen Männer einen Fragebogen zugeschickt, den sie beantworten müssen. Frauen können das freiwillig tun. Ab 2027 müssen dann alle volljährigen Männer zur Musterung. Wie es weitergehen soll, wenn sich nicht genug Freiwillige melden, dazu aus Berlin Dagmar Pepping.
Dann bleibt es offenbar beim geplanten Losverfahren. Das heißt, unter den als wehrtauglich eingestuften jungen Männern wird dann per Zufallsprinzip entschieden, wer zum Bund muss. Wir müssen aber abwarten. Erst werden heute früh die Regierungsfraktionen über die genauen Einzelheiten der Einigung informiert und dann wissen wir erst mehr. Es gibt da ja durchaus große Empfindlichkeiten, vor allem bei der SPD. Die pocht ja beim Wehrdienst darauf, dass Freiwilligkeit gelten soll. Keine Verpflichtung, keine Rückkehr zur Wehrpflicht.
Der Bundestag stimmt heute über ein Gesetz ab, mit dem Schwarzarbeit stärker bekämpft.